Herzlich willkommen bei den Kantinengesprächen des Wehr 51. Warum den Wald retten, ist dieses Mal das Thema. Dazu hören Sie den Vorsitzenden des BUND Landesverband NRW, Holger Sticht, und den Naturführer und Waldpädagogen Michael Zobel, moderiert von der Kulturjournalistin Dorothea Markus. Sie hören nun Teil 1 von 2.
Unser Titan Soft ist ein komplett neues Modell. Der 2,5 Tonnen schwere Kran hat eine Reichweite von 15 Metern und kann dabei satte 6 Tonnen Hubkraft leisten. Damit kann er Bäume senkrecht aus dem Gelände heben. Er fällt Bäume bis zu einem Durchmesser von 90 cm und kann ab 85 cm entasten. Der Kopf mit Sägekasten ist so stark, dass der Kran den Titan Soft so weit vom Boden abstützen kann, bis das Kettenlaufwerk nur noch im hinteren Bereich aufliegt. So lässt sich die Maschine auf engstem Raum manövrieren. Aber was ist mit der Standsicherheit, werden Sie jetzt fragen. Unsere Antwort? Gewicht, Fahrwerksbreite und Gummiraupenketten. 55 Tonnen Eigengewicht, das sind 55.000 Kilogramm Grundsicherheit. Dazu kommt die Fahrwerksbreite, die von 2,99 Meter auf 4,09 Meter verstellbar ist. Da kommt unser Titan Soft nicht so schnell ins Wanken. Und zu guter Letzt die Gummiraupenketten, für die das Soft steht. Sie ermöglichen selbst bei Eis und Schnee in unwegsamem Gelände einen sicheren Stand. Ihre enorme Breite von 70 cm übertrifft sogar die Kettenbreite deutscher Kampfpanzer, die lediglich 54 cm betragen. Und bei all der Kraft und Stabilität ist Titan Soft auch noch komfortabel zu bedienen, weil die Fahrerkabine höhenverstellbar ist und nach hinten gefahren werden kann. Das verschafft die beste Übersicht. Fazit: Titan Soft ist extrem robust mit absolut sicherem Stand.
Das war ein kurzer Auszug aus dem Videohörspiel Le Cri, ein Videohörspiel für eine Stimme und vier Baumchöre. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir die Dorothea Markus heute Abend hier begrüßen dürfen, die den Abend für uns moderieren wird. Die Dorothea Markus ist Kulturjournalistin, Radioreporterin, Dozentin und Moderatorin. Und Dorothea Markus, da haben wir uns ganz besonders drüber gefreut, die im Theater die demokratische, diskursive Kunstform der Zukunft sieht. Das finden wir auch und können das vertreten. Außerdem ist die Dorothea Markus jemand, die sich heimlich in ihrer Freizeit an bekiesten Vorgärten in der Kölner Innenstadt betätigt und diese begrünt. Herzlich willkommen, Dorothea Markus.
Vielen Dank für diese schöne Einführung. Aber ich bin ja hier auch gar nicht alleine, sondern möchte gleich Michael Zobel und Holger Sticht zu mir bitten. Warum sollen wir den Wald retten, ist der Abend überschrieben. Ich würde noch ergänzen, wie können wir ihn konkret retten? Michael Zobel, ich wollte schon total seit vielen Jahren eigentlich einen Waldspaziergang bei dir mitmachen. Michael Zobel ist Naturführer und Waldpädagoge, aber auch Aktivist, also eines der Gesichter des Widerstands gegen den Braunkohletagebau und führt seit Jahrzehnten Gruppen durch den Wald. Kinder, Gartenkinder, Schüler, Betriebsausflügler. Ja, und ich würde dir jetzt das Wort geben für deinen Impuls.
Okay, danke. Ja, ich habe immer noch Titan Soft im Kopf. Irgendwie das. Heieiei, was für ein Wahnsinnstext. Aber da steckt ja schon ganz viel drin, ne? So die Bedeutung des Waldes. Ich arbeite gerne mit besonderen Kindern. Eine besondere Schule in Aachen, da sind viele Kinder und Schülerinnen und Schüler geistig gehandicapt, körperlich eingeschränkt, mobil nur. Rufen mich Lehrer auch vorher an, aber möchten eine Waldführung machen. Aber wir haben ein Kind dabei im Rollstuhl, geht das denn? Ich sage, auf der Strecke, die wir gehen, geht es eigentlich nicht mehr, machen es aber trotzdem. Das finde ich immer eine ganz schöne Herangehensweise und es geht immer, ne, wenn Helfer dabei sind und wenn alle wollen. Gut, ich bin mit der Gruppe unterwegs, wir gucken uns den Wald an, erzählen ein bisschen was und dann kommen wir zu einer schönen Stelle, wunderbare Wetterbedingungen. Und ich sage so, wir machen jetzt mal was. Ihr hört jetzt mal auf zu laufen, ihr setzt euch mal in dieses Laub. Und wer sich traut, legt sich auch in das Laub. Erstmal ein bisschen zögern und so, aber erstmal widerwillig setzen sich alle hin, fast alle. Tasten ein bisschen, es raschelt. Zwei oder drei Kinder legen sich hin und dann frage ich die Betreuer, die dabei sind, was ist denn mit dem Jungen im Rollstuhl? Könnte der, nein, der kann nur im Rollstuhl sitzen. Das geht nicht. Ich sage, aber ich finde das total, ist es gar nicht, nein, das geht nicht, der muss im Rollstuhl bleiben. Ich sage, aber ich würde total gerne mal sehen, was passiert, wenn der im Laub sitzt. Und die hatten keine Lust, die Betreuer. Aber da habe ich gesagt, komm, wir machen mal, der ist ja auch nicht so schwer. Ich schlage vor, wenn es irgendwie geht, wir nehmen den mal aus dem Rollstuhl und setzen ihn in das Laub. Dann haben wir das gemacht. Wir haben diesen Jungen aus dem Rollstuhl gehoben. Und was dann passiert ist, also muss ich jetzt schon wieder aufpassen, da kriege ich einen Kloß im Hals. Der Junge saß im Laub und fing an zu tasten. Und es raschelte und er tastete mit beiden Händen. Und auf einmal, also da standen die Betreuer mit offenem Mund, legte der sich langsam hin und fing an weiter zu tasten. Und die Gesichtszüge wurden ganz anders. Der lächelte, tastete, hörte und wollte überhaupt nicht mehr aufstehen. Unglaublich, eine unglaubliche Szene, die mir Jahre später jetzt noch sehr nahe geht und die für mich, da steckt ganz viel für mich drin, was Wald auch mit uns Menschen machen kann, mit allen Menschen machen kann. Und das erlebe ich ja so natürlich nicht jeden Tag, aber für mich ist die Funktion des Waldes ist sowas. Wir leben in so komischen Zeiten gerade. Ne? Wir haben alle so viele Sorgen, wir haben so viele große, unbestritten sehr viele große Probleme. Und für mich ist der Wald auch sehr heilsam. Ich bin natürlich viel mit Gruppen im Wald unterwegs, täglich eigentlich. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre auch öfter alleine unterwegs, das ist fast nicht möglich. Aber der Wald tut mir gut und ich kann auch in diesen 3 Stunden, wo ich mit Gruppen unterwegs bin, kann ich auch mal abschalten. Ich kann mal diese ganzen großen Sorgen, die sind ja nicht weg, aber die sind in der Zeit, haben die einen anderen Stellenwert und ich kann mich darauf einlassen, was passiert da in der Natur, was sehe ich da, was fühle ich da, was höre ich die. Es kommen manchmal Kinder, so, die steigen aus dem Bus irgendwo an der Bushaltestelle, bestimmtes Alter, Wald, wir wollen nicht in den Wald, macht keinen Spaß. Und wenn wir dann unterwegs sind, nein, wir wollen noch nicht nach Hause, wir wollen noch bleiben, können wir nicht morgen wieder. Ne? Und das ist auch schön, das zu spüren, was der Wald auch mit denen macht, ne? Was sie da erleben, was sie entdecken, was in dem Alltag, den sie leben, eigentlich gar nicht vorkommt. Das mache ich unglaublich gerne. Und ich habe das Gefühl, wir müssen das alle viel mehr machen. Also alle viel mehr machen. Wir müssen dringend ganz viel lernen von der Natur. Ich tue mich auch mal schwer mit dem Wort Umwelt, der Mensch und die Umwelt. Also Mitwelt ist ein Begriff, der ist mir viel näher. Wir sind ein Teil davon. Und wenn wir das nicht schleunigst realisieren, ich mache mir auch große Sorgen. Ich bin ein bisschen älter als die meisten hier. Um mich geht's gar nicht, aber ich habe Enkelkinder und denke, oh Gott, was kommt denn da noch? Ne, so, und deswegen sehe ich meine Aufgabe und meinen Teil, sehe ich, möglichst vielen Menschen das nahe zu bringen, was direkt um uns passiert, was das mit uns macht, wie wichtig das ist. Und wenn ich dann erlebe, was halt ansonsten so passiert, ja, mache ich mir Sorgen, es macht mir Angst, ein paar Beispiele vielleicht. Ich zog in eine meiner ersten Wohnungen in Aachen, schöner Garten. Da stand ein, ich glaube, über 40 Jahre alter japanischer Kirschbaum mit diesen gefüllten rosa Blüten im Frühling, ein Fest für die Augen. Und dann kam ich nach Hause eines Tages und da stand der Vermieter im Garten mit der Kettensäge. Der hatte diesen Baum feinsäuberlich zerlegt in Stücke, ähnlich wie das eben in dem Text beschrieben wurde. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie da, wieso? Ja, und dann war der Satz sinngemäß, ich krieg's nicht mehr wörtlich zusammen nach all den Jahren. Ja, ich habe ja nichts gegen Bäume, aber bei dem, diese Schweinerei, 2-mal im Jahr Schweinerei, im Frühling die Blüten, die alle runterfallen und im Herbst die Blätter. Und das hat er natürlich aus vollster Überzeugung gesagt, er hat ja nichts gegen Bäume und er liebt auch Bäume, aber der hat das, so viel Schweinerei geht nicht. Und das erlebt man im Kleinen und erlebt man natürlich im Großen, überall. Ich kenne Beispiele aus Aachen, da gibt es einen Hang oberhalb der Bahnlinie mit Wald und ich finde es völlig normal, dass natürlich sachkundige Menschen sich diesen Hang angucken und die Bäume angucken und wenn da Bäume dabei sind, die drohen auf diese Gleise zu fallen, dann ist das auch völlig legitim, die abzuholzen, die sollen nicht auf die Gleise fallen, die will ich da nicht haben. Aber das wird ja meistens nicht gemacht. Meistens wird nicht so begutachtet, sondern es wird komplett der ganze Hang gefällt, damit überhaupt kein Baum da jemals auch nur in die Nähe der Gleise kommt. Wenn man mal guckt, wie weit die weg sind, dann müssten manche von den Bäumen dreimal ein Salto machen, bis die überhaupt dahin kommen. Da wird dann so alles abgeholzt, so ganz radikal. Ne? Und das passiert an so vielen Stellen. Diese eine Führung, Freie Schule Köln, da bin ich mit der Bahn von Aachen nach Kerpenbühr gefahren und da fährt man an diesen Bahnlinien vorbei und sieht rechts und links, sieht man den Grünschnitt, der da im Frühjahr gemacht wird. Das ist aber eine Irreführung, das ist kein Grünschnitt, da fährt eine unfassbare Maschine, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie gerade der Titan Soft. Da werden dann diese Messer so hochgestellt, wie bei Rasenmähern so früher diese Messer, und dann wird da alles zerfetzt, rechts und links. Das hat mit Grünschnitt wenig zu tun. Und dieser Umgang mit der Natur, mit dem Wald, der muss dringend aufhören. Gut, dann Hambacher Wald. Ja, was ist mit diesem Wald eigentlich passiert? Das war mal der größte Wald im Rheinland zwischen Düsseldorf und Aachen und Köln. Davon sind 90% weg. 90% sind weg, sind verschwunden. Ja, noch nicht mal in diesem Loch. Die sind verschwunden, damit dieses Loch gebaggert werden konnte. Jetzt sind noch 10% da. Immer noch ein wunderbarer, schützenswerter Wald, dem es gerade sehr, sehr schlecht geht, aus verschiedenen Gründen. Aber der ist noch da. Und da kommt dann diese politische Geschichte da mit rein, über die wir ja heute bestimmt auch sprechen. Was kann ich eigentlich machen? Was kann der oder die Einzelne machen? Ohne mutige Menschen, die 2012 beschlossen haben, wir gehen jetzt in den Wald und gehen auf Baumhäuser und wir wollen diese Zerstörung aufhalten. Ohne diese Menschen und alles, was danach kam, das Medieninteresse, stünde da heute kein einziger Baum mehr. Und es sind immerhin noch diese 10% des Waldes da. Da bin ich diesen Menschen, die da angefangen haben, sehr, sehr dankbar. Trotzdem ist der Wald nicht gerettet. Aber Hambacher Wald hat gezeigt, hat vielen Menschen gezeigt, es lohnt sich, irgendwo einzusteigen, sich auf ein Thema einzulassen. Wir haben Waldspaziergänge gemacht, über 9 Jahre lang, insgesamt 100 Sonntagsspaziergänge, erst in Hambach, dann in den Dörfern am Tagebau Garzweiler. Uns ging es darum, mir ging es darum, Menschen zu zeigen, was da passiert, weil es ist natürlich sehr einfach, am Bildschirm zu sitzen und zu sagen, ach guck mal, da im Amazonas, das ist ja schrecklich, was da passiert, oder die armen Orang-Utans auf Borneo. Ich will das jetzt nicht alles auf die gleiche Stufe stellen, was in Hambach passiert, aber es ist sehr ähnlich. Und das ist aber im Gegensatz zu Brasilien und im Gegensatz zu Borneo, ist das hier bei uns vor der Haustür. Ne? Und hier müsste doch eigentlich jeder von uns irgendwie was machen und was tun. Das ist hier bei uns und hier können wir was machen. Und Hambach und Lützerath und all das ist für mich wie so ein Brennglas, wo ganz viele akute Probleme quasi gespiegelt werden, aber auch erlebbar werden. Und wir haben immer gesagt, oder auch gemerkt vom Echo der Menschen, jeder, der da war, geht anders aus dem Wald raus, als er reingekommen ist. Und das ist wichtig. Man muss sehen, man muss spüren, man muss fühlen, was da passiert. Und dann kann man überlegen, was macht man damit und vielleicht auch aktivistisch, politisch, wie auch immer tätig werden. Ja, wenn die Frage ist, warum sollen wir den Wald retten? Ja, es geht um das Überleben der Menschheit, also von uns allen. Ja, und deswegen müssen wir die Wälder retten.
Ja, super, vielen, vielen Dank. Jetzt gehen wir zu. Holger Sticht ist der Vorsitzende des BUND NRW, in der 4. Amtszeit bereits. Die Themen sind Biodiversität, Außenvertretung zur Natur- und Umweltschutzpolitik des Landes NRW, denn das ist tatsächlich eine der großen Macht, glaube ich, Hebel, die der BUND ja noch hat. Der BUND ist ja 1976 gegründet und anerkannt nach Bundesnaturschutzgesetz und hat besondere Beteiligungs- und Klagemöglichkeiten bei Planverfahren, die Natur und Landwirtschaft beeinträchtigen. Und deswegen interessiert mich das auch besonders, denn das könnte ja unter Umständen, können wir an dieser Stelle über Hebel reden. Jedenfalls überlasse ich dir jetzt erstmal das Wort und bin gespannt.
Also die Frage, wie können wir unseren Wald retten, ist ja sozusagen die Ausgangsfrage, und auch wenn ich gerne an das anknüpfen würde, was Michael gerade wieder in grandioser Weise vorgetragen hat, würde ich trotzdem versuchen, so einen Kontrapunkt zu setzen, einfach auch dann, um diese Frage hoffentlich in die Richtung einer Antwort gelenkt zu bekommen, weil die Frage ist ja in Nordrhein-Westfalen, und das ist eine dringende Frage, die eigentlich durch die Sommerdürren ab 2018 ja wirklich Tagespolitik geworden ist, ein brennendes Thema geworden ist, sind inzwischen Hunderte von Millionen Euro bewegt worden bei der Frage, wie können wir unseren Wald retten? Und die Ausgangsfrage ist eigentlich die, welcher Wald eigentlich? Das ist die spannende Frage und das ist die Schlüsselfrage eigentlich, das sehe ich zumindest aus meiner Perspektive so. Ich bin seit über 40 Jahren aktiv im Natur- und Umweltschutz, also von Kindesbeinen an tatsächlich, und habe heute wieder 4 Bäume gefällt. Wie passt das zusammen? Wir haben ein zentrales Problem in Mitteleuropa und ganz besonders in Nordrhein-Westfalen. Die meisten sogenannten Waldflächen sind keine Waldflächen, sondern sind Forstflächen. Das heißt, es sind keine Waldökosysteme, sondern Forstökosysteme. Und das ist jetzt sozusagen ein bisschen der Kontrapunkt, hat auch was mit Tambacher Wald zu tun. Michael weiß das, viele wissen das. Am Ende des Tages haben wir die Bagger gestoppt, weil der BUND sehr, sehr formal vorgegangen ist und diese Klage eingereicht hat. Der Hambacher Wald, diese Meinung haben wir vertreten, hätte eigentlich als europäisches Naturschutzgebiet gemeldet werden müssen, wegen der Population der Bechsteinfledermaus und wegen des Eichenhainbuchenwalds, der ein sogenannter Fauna-Flora-Habitat-Lebensraumtyp ist, also EU-weit streng geschützt ist. Und mit der einstweiligen Verfügung, am 4. oder 5. Oktober 2018, haben wir die Bagger gestoppt. Natürlich wäre das nicht möglich gewesen, wenn nicht so viele Menschen in den Wochen und Monaten und Jahren zuvor eine Bewegung initiiert und getragen hätten. Ich glaube, das ist zweifelsohne so. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätten vielleicht auch die Richter anders entschieden. Ich sage das nur, weil es letztendlich zumindest ein Beispiel dafür ist, dass vielleicht das Emotionale allein nicht reicht. Das kann ein ganz, ganz wesentlicher Beweggrund sein. Ich spreche jetzt für einen Verband mit knapp 40.000 Mitgliedern. Die Arbeit im BUND ist ehrenamtlich. Wir haben bei diesen 40.000 Mitgliedern haben wir 15, die hauptamtlich sind. Also so wenig wie möglich. Das ist bei uns, glaube ich, völlig anders als in anderen Umweltverbänden. Und diese Menschen, gerade die Aktiven, die sind leider nicht alle aktiv, diese 40.000, aber diese 2.000, 3.000 Menschen, die im BUND dann in Nordrhein-Westfalen aktiv sind, die haben natürlich als Triebfeder die Emotionalität. Das ist doch keine Frage, oder ich will es, vielleicht ist Emotionalität nicht das Richtige, das ist ja sehr, das kann ja auch, Emotionalität kann ja auch sehr schnell kommen und ganz schnell wieder weg sein. Damit wenig nachhaltig sein. Ich zum Beispiel habe überhaupt da gar keinen emotionalen Zugang und trotzdem habe ich mein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als mich für die natürlichen Lebensgrundlagen einzusetzen, weil das einfach ein Antrieb ist, der irgendwo hier unten drin sitzt und aber sich auch hier irgendwo auf der großen Oberfläche dann versucht zu manifestieren. Das ist so ein Zusammenspiel. Deswegen ist Emotionalität vielleicht nicht der richtige Begriff, auch nicht der richtige Begriff für viele Menschen, die aktiv sind. Und im Übrigen auch, das kann ich für uns sagen, ja auch viele, da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, sehr viele Erfolge haben. Ne? Also gerade wenn ich so lange mich in diesem Fall für den Wald einsetze, für Ökosysteme einsetze, dann kann ich auch wirklich die Früchte irgendwann ernten der Pflanzen, die ich gesät habe, um das jetzt mal metaphorisch auszudrücken. Aber nochmal zurück zu der Frage Waldökosystem oder Forstökosystem. Da sind wir jetzt ganz technisch wieder, ne? Emotionalität ist draußen, spielt gar keine Rolle, ob da ein Baum ist oder nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Lebensraumtypen. Die werden eben aus naturwissenschaftlicher Sicht unterschieden und sie werden deswegen unterschieden, weil sie strukturell völlig unterschiedlich sind. Ein Forstökosystem entstammt immer einer Anpflanzung, also einer künstlichen Verjüngung. Ein Waldökosystem besteht immer aus einer Naturverjüngung, das heißt also aus einer selbstständigen Vermehrung. Das sind die beiden Unterschiede Und wenn ich in den Wald gehe, was ich sehr oft mache, ich mache ja auch naturkundliche Exkursionen, jetzt im letzten Wochenende noch in den Königsforst, da komme ich her, ich komme aus dem Osten von Köln, bin sozusagen Königsforst Warneheide sozialisiert, die Kölner kennen das, die größten beiden Naturschutzgebiete von Köln. Dann ist es erschreckend zu sehen, wie schlimm, wie artenarm, wie leer, wie monoton diese Forstökosysteme sind, diese Plantagen sind. Und man kann es sehen, man kann es spüren. Wenn ich eine Vogelstimmen-Exkursion mache, dann habe ich auf der einen Seite das Forstökosystem, da ist Totenstille. Ich drehe mich um in einen Bereich, wo ich leider auch ein Forstökosystem habe, aber immerhin 200 Jahre alt. Irgendwann wächst sich das aus. Und da ist dann eine ganz andere Klangkulisse, die ich auch wahrnehmen kann, wenn ich mich jetzt gar nicht auf Vogelstimmen verständigen würde und mich gar nicht dafür interessieren würde. Ich kann das erlebbar machen, ich kann es erleben, ich kann es sehen. Und deswegen ist es uns eben ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass im Zuge der Sommerdürren fast ausschließlich Forstökosysteme abgestorben sind. Wir haben kein Problem mit Waldökosystemen. Hambacher Wald ist ein spezielles Problem, bei dem das Wasser abgegraben wird. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit langer Zeit. Aber die gewachsenen Waldökosysteme sind sowas von resilient gegenüber diesen Sommerdürren gewesen. Also alle Flächen, die wir in naturschutzfachlicher Bewirtschaftung haben, das ist natürlich keine Forstwirtschaft, bei weitem nicht, aber im naturschutzfachlichen Management haben, die geht so gut, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die kommen mit solchen extremen Ereignissen ganz hervorragend zurecht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, was kann denn Mut machen, was können wir denn wirklich tun? Ja, hört auf, Geld rauszuschmeißen für etwas, wo ihr denkt, ihr könntet einen guten Ablasshandel machen, indem ihr irgendwelche Baumpflanzungsprojekte finanziert. Ihr könnt ja euer Geld ausgeben, wofür ihr wollt, aber das ist kontraproduktiv, Bäume zu pflanzen. Oder um es mit Peter Wohlleben zu sagen, wer Bäume pflanzt, ist doof. Das ist tatsächlich schwer nachvollziehbar, wenn man nicht selber, wie Michael das eben eindrücklich geschildert hat, auf dem Waldboden unterwegs ist. Also ich rede jetzt von einem Waldboden und sieht, wie viele kleine Bäumchen auf einem Quadratmeter keimen, wenn sie die richtigen Bedingungen haben. Richtig ist, also naturnahe Bedingungen, eben keine forstlichen Bedingungen. Das gibt nicht nur Mut, sondern das zeigt eben auch, dass es wichtig ist, dass wir von der Natur lernen, tatsächlich lernen und nicht wieder mit gartenbaulichen Ideen und einer anthropozentrischen Sicht in die Fläche gehen und sagen, wir müssen das alles steuern, weil die Natur kann das nicht, das ist alles neu für die, das geht alles kaputt, Klimawandel, tralala. Nein, das stimmt nicht. Also bis hierhin stimmt es nicht. Ich will nicht ausschließen, dass das noch passiert. Wir wissen nicht, welche extremen Wetterereignisse in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch auf uns warten. Aber Stand jetzt, nach vier richtig trockenen Sommern, kann man sagen, ja, es sind Forstökosysteme, es sind die Plantagen, insbesondere mit Fichte, abgestorben. Ein Segen für die Natur, weil man jetzt auf diesen Flächen sieht, wie der Wald, bei uns ja fast ausschließlich Laubbaumarten, Nadelbaumarten haben wir in Nordrhein-Westfalen fast gar nicht, wie jetzt der Wald von alleine wächst in einer Vielfalt, wie man sich das vorher vielleicht gar nicht hätte vorstellen können. Das ist eine traumhafte Situation. Diese vermeintlich kahlen Flächen im Sauerland, im Bergischen Land, wo eben diese Fichtenplantagen waren, wo die Leute auf der A4 durchfahren und mit ihrem Auto dazu beitragen, dass diese Fichten eben abgestorben sind. Die fangen an zu heulen, wenn sie diese abgestorbenen Plantagen sehen. Und ich mache Freudensprünge, die man dann auch tatsächlich nachvollziehen kann, nicht jetzt hier, das erwarte ich nicht, sondern wenn man dann in die Flächen selber geht und sich anschaut, was da jetzt wieder eine Chance bekommt, nachdem diese schrecklichen Plantagen abgestorben sind, vielleicht bis hierhin.
Okay, wow, super. Ich würde gerne mit einer kleinen Frage anfangen, die ich von Frank Schätzing geklaut habe, der letztes Jahr bei der Lit Cologne Peter Wohlleben zu Gast hatte. Frank Schätzing hat Peter Wohlleben gefragt, wenn er die absolute Macht hätte für 24 Stunden, was würde er konkret tun?
Ja, Welt retten ist nicht so ganz einfach. Ja, aber ich würde was Ähnliches mir ausdenken, was ich vorhin angedeutet habe. Ich brauche ein anderes Bildungssystem in diesem Land und ich brauche Pflichtprogramme, die jede Schülerin, jeder Schüler in seiner Laufbahn durchlaufen muss. Und ich würde sagen, ich führe ein in unserem Schulsystem einen wöchentlichen Waldtag, wo jede Klasse einen Tag im Wald verbringen muss. Da lernen die ganz viel und das wird die Welt mitretten.
Ja, und Holger, was würdest du dazu sagen?
Also ich war am letzten Wochenende auf einer Podiumsdiskussion in Schwerte, da ging es um Wald und Jagd. Weil nämlich die Leute, die so viele Bäume produzieren wollen, die Förster, die haben einen Groll auf Huftiere, die natürlich auch Bäume fressen. Die haben nie was anderes gemacht, aber jetzt sind sie halt böse, weil sie Bäume fressen. So, da ging es im Groben drum. Und dann stellte jemand auch die Frage, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt Umweltminister wären? Das kann ich sofort sagen. Wir schreiben die Biodiversitätsstrategie nicht nur fort. Wir haben ja eine, die Ziele sind nicht erreicht worden, weil CDU und FDP haben sie für Biodiversität nicht interessiert, sondern wir schreiben sie fort und gehen sofort in die Umsetzung, was Johannes Remmel damals als Umweltminister nicht hingekriegt hat. Also ich will jetzt keine langweiligen Beispiele nennen, weil da sind wir wieder sozusagen bei diesem Technischen. Ich will nur sagen, ich sehe sofort, was ich machen müsste. Ein Beispiel, weil ich glaube, das ist sehr populär. 30% Schutzgebiete weltweit, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und die biologische Vielfalt. Das hat die Staatengemeinschaft weltweit beschlossen. Das hatte 2 Jahre vorher schon die EU beschlossen. Was sagt unsere grüne Umweltministerin Mona Neubauer? Nee, in Nordrhein-Westfalen machen wir das nicht. So, das kann doch gar nicht wahr sein, ne? Mit Mona, mit der wir zusammen demonstriert haben für den Hambacher Wald. Also, das nimmt einem natürlich, wenn man das erlebt, in der Politik erlebt, dann muss man sich die Frage stellen, reicht es wirklich nur aus, da die Leute ausreichend zu bilden und auch die Erfahrungswerte zu steigern und die Möglichkeit, den Zugang zu bieten, wirklich Natur zu erfahren, reicht das tatsächlich aus, wenn ich so einen Menschen habe, von dem ich vorher geglaubt hätte, der hätte das verinnerlicht? Der jetzt aber in der Koalition mit der CDU Zugeständnisse macht, weil das ist kein Geheimnis, es liegt natürlich daran, dass der größere Koalitionspartner die CDU ist. Deswegen sage ich immer bei jeder Exkursion Augen auf bei der Landtagswahl, bei der Bundestagswahl, bei der Europawahl, bei der Kommunalwahl. Es gibt bestimmte Parteien, die kann man auf gar keinen Fall wählen und das ist ganz entscheidend. Das ist das, was jeder machen kann.
Danke dafür. Das schließt wunderbar an eine Frage an. In Berlin zum Beispiel sind die Grünen gerade nicht mehr an der Regierung, weil die Klimaliste ihnen sozusagen dazwischen gefunkt ist. Dabei sind die Grünen ja diejenigen, die die massentauglichsten Verfechter eines Naturschutzes sind im Moment. Was macht man denn damit? Also Michael Zobel ist aus den Grünen ausgetreten. Ich selbst muss gestehen, ich bin selber Mitglied, auch immer noch absolut überzeugt, weil ich eben an die Macht der Masse glaube. Wie gehen wir denn damit politisch um?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage gerade. Ich bin ganz froh, dass wir nicht morgen Landtagswahlen haben. Ich wüsste im Moment nicht, was ich da tun soll. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das hatte ich vor Jahren mit einem sehr wichtigen grünen Politiker, der aus Aachen kommt, der damals bei der rot-grünen Landesregierung noch Fraktionsvorsitzender im Landtag war. Und der hat mir mal in einem langen Gespräch, da ging es um Hambi und Braunkohle und die ganzen Sachen, der hat mir gesagt, vertraut, na, natürlich die politischen Entscheidungen, die müssen fallen, aber die Politik ist sehr langsam. Aber die Politik reagiert vor allem auf Druck. Und der Druck, der muss kommen aus dem Wald, von der Straße, aus den Dörfern, von überall daher. Und das ist in den letzten Jahren an verschiedenen Beispielen, hat sich das gezeigt. Wenn der Druck groß genug wird, dann reagiert sogar die Politik. Wir brauchen sie, ob wir es wollen oder nicht. Und ich habe große Schwierigkeiten mit dieser Grünen Partei, aber darum soll es heute Abend ja gar nicht gehen. Das soll kein Grünen-Bashing werden, aber es gibt in der Grünen Partei immer noch eine Menge, ich kenne viele persönlich sehr glaubwürdige Vertreterinnen und Vertreter, die möchte ich gerne unterstützen. Das kann ich aber inzwischen von außen aus der Partei besser als in der Partei. Ich habe keine Alternative gerade und was ich mir wünsche, und das wäre eben auch ein Schritt, wie können wir die Welt retten? Ich möchte endlich mal Und da ist die Parteizugehörigkeit eigentlich egal. Ich möchte endlich mal, dass die Menschen, die tolle Statements abgeben vor den Mikrofonen, die wirklich klasse sind, da geht es von den politischen Parteien bis zur katholischen Kirche, wenn die diese Worte auch mal mit Taten füllen, wenn wirklich das auch mal umgesetzt wird, was immer verkündet wird vor den Mikrofonen, da wäre schon ganz viel gewonnen. Da ist mir egal, in welcher Partei einer ist, wenn er das wirklich mal macht, was er auch sagt, wenn die Kirche wirklich für die Schöpfung, für die Rettung der Schöpfung eintritt und die Parteien, die Politiker wirklich für ihre verkündeten Umweltziele, da wären wir schon viel weiter, aber es passiert das Gegenteil, das Gefühl habe ich gerade.
Ich war auch grünes Mitglied und bin Ende letzten Jahres ausgetreten, weil irgendwann ist es maßvoll. Wir müssen als die, die außerparlamentarisch aktiv sind, in der Tat weiter mobilisieren. Wir müssen die Menschen erreichen, wir müssen sie bewegen, das ist wichtig. Und wir müssen dann aber auch tatsächlich wieder parlamentarische Vertretungen haben und daraus entwickeln, weil die Grünen sind ja auch so entstanden, die in der Lage sind, vielleicht beim nächsten Mal klappt es, bei den Grünen hat es leider nicht geklappt, zumindest an vielen Stellen nicht geklappt, dass dann tatsächlich an den entscheidenden Stellen, da wo es um Gesetze geht, wo es um Programme geht, wir wirklich in die Umsetzung kommen. Das ist unsere einzige Chance. Die Grünen habe ich abgeschrieben.
Alles kommt. Alles geht. Bewegung ist nicht alles. Wenn sich alles bewegen. Wenn sich alles bewegt, dann ist ein fester Standort eine Antwort. Eine Antwort.
Das war der erste Teil zum Thema Warum den Wald retten. Bleiben Sie dran, auch der zweite Teil bringt spannende Erkenntnisse.